Per Einschreiben erhielt Armin Will die Todesnachricht seines Onkels. Die Kanzlei Mannstein und Co. lud zur Testamentseröffnung. Es war weniger ein Erschrecken, das ihn bei dieser Nachricht befiel, als vielmehr ein Erstaunen. Der Onkel tot? Zeitlebens war der Onkel unantastbar gewesen. Er hat in jeder Hinsicht unsterblich gewirkt, als könnte ein solcher Mensch gar nicht sterben. Oder erst dann sterben, wenn alle anderen vor ihm gestorben sind und er ihnen dann nachfolgt. Nun war er also tot. Die Beerdigung lag schon einige Wochen zurück und Armin war zu dieser Beerdigung nicht einmal eingeladen worden und das völlig zu Recht. Seit Jahren hatte er mit dem Onkel nichts mehr zu tun gehabt. Die beiden waren sich von Anfang an fremd gewesen, lebten in der allergrößten Abneigung voreinander. Der Onkel war immer ein Schreckbild für den Neffen gewesen und der Neffe ein ständiges Ärgernis für den Onkel. Trotzdem wurde er jetzt im Testament berücksichtigt. Das beschämte ihn. Für Momente versuchte er sich an entfernten Bildern, wie er als Kind zusammen mit dem Onkel in einem Tretboot gesessen war und dieser ihm erklärt hatte, wie man ihn einen bestimmten Punkt am Seeufer ansteuert. Der Onkel war über die Steuerkünste des Neffen regelrecht erbost gewesen, keinerlei Orientierungssinn, wo das nur alles hinführen sollte mit diesem Neffen. Er ahnte bereits die Bemerkungen der Onkelfamilie, die nur mit Recht bemerken könnte, der Neffe war nicht auf der Beerdigung und er bekommt etwas vererbt, wie das? Oder er bekommt etwas vererbt und erscheint dann nicht einmal bei der Beerdigung? Weitere Bestätigung dessen, wofür man Armin die ganze Zeit gehalten hatte und wohl immer noch hielt. Er fand sich in der besagten Kanzlei ein. Herr Mannstein persönlich führte ihn in einen Raum und überprüfte die Personalien. Er ließ Kaffee und Gebäck hereinbringen und eröffnete dann das Testament. Es war ein umfangreiches Testament, das er in einer monotonen Stimme verlas. Eine Eigentumswohnung, die dem Neffen hinterlassen werden sollte, dazu ein Waldstück, ein Girokonto, Goldbarren, ein Aktienvermögen, eine Schreibmaschine und. Ja, das sei ja wohl ein recht ansehnliches Erbe, so Herr Mannstein. Und er schloss die Verfügung des Onkels mit der Verlesung eines Zusatzparagraphen, wonach dem Begünstigten bzw. dem Vermächtnisnehmer Armin Will die genannten Vermögenswerte übertragen werden, vorbehaltlich der Voraussetzung, dass dem Vermächtnisnehmer sich exakt in der Mitte zwischen Handwurzel und Unter- und Ellbogengelenk sich den Unterarm abnehmen lasse. Der Eingriff sei durch persönliches Erscheinen in der Kanzlei Mannstein und Co. oder bei einem vereidigten Arzt zu belegen. Es stehe dem Vermächtnisnehmer natürlich frei, sich den Arm operativ und unter Vollnarkose entfernen zu lassen oder in einer anderen Form. Man gewährte dem Begünstigten für die Erbringung der genannten Voraussetzung eine Frist von 21 Tagen. Sollte die Frist verstreichen, dann würde die Erbschaft verfallen, soweit in groben Zügen das Testament. Herr Mannstein räumte ein, dass er dieses Testament gern auch ohne derartige Fallstricke vorgetragen hätte. Das Verlesen von Testamenten gehöre eigentlich zu den schönsten Seiten seines Berufslebens. Nichts lieber als ahnungslosen Menschen dank großzügiger Verfügung eine Freude zu bereiten. Er könne ad hoc jetzt nicht entscheiden, ob das vorliegende Testament des Onkels in jeder Hinsicht rechtens sei, ob hier nicht vielleicht sogar eine rechts- oder gar sittenwidrige Verwerflichkeit im Sinne des Paragraphen 240 vorliege, die dem normalen Rechtsempfinden entgegenstehe. All das bedürfe der Befragung von Kollegen, der Konsultation von Gesetzen und Gesetzeskommentaren, Rechtsgutachten, die man einholen könne. Ja, natürlich, man könne ein derartiges Testament auch anfechten, zumindest Teile davon. Doch wäre damit das Testament und die damit verbundenen Vermögenswerte auch erst einmal unwirksam. Rechtswege seien langwierige Wege, oft auch Irrwege. Er rate dazu, erst einmal in sich zu gehen und das Für und Wider des Testamentes in Ruhe zu überdenken. Zu Hause wartete seine Frau, Johanna. Sie wartete anders als sonst einige Meter vor der Wohnung. Und? Wie sei es gewesen? Welche Nachrichten bringe er mit? Was habe es mit diesem ominösen Testament auf sich? Er wusste nicht, welche Seite des Testamentes er zuerst erwähnen sollte. Zuerst die Vermögenswerte und dann die damit verbundenen Auflagen? Vielleicht auch gar nicht, wenn man schon von diesen Auflagen spricht, in aller Deutlichkeit und in allen Details davon zu sprechen, sondern erst einmal nur in vagen Andeutungen. Oder nein, umgekehrt, zuerst in aller Offenheit und Schonungslosigkeit die Erbschaftsauflagen darlegen, um dann im zweiten Teil die Vermögenswerte zu präsentieren. Je mehr er von diesen Werten auflistete, sogar noch ein Ferienhaus im Schwarzwald, desto überraschter wirkte sie. Ein derartiges Vermögen? Damit hatte sie nicht gerechnet. Gleichzeitig wuchs ihre Empörung über diesen Zusatzparagraphen, dass ihr ein solches Testament geschmacklos und gegen die guten Sitten sei oder einfach nur ein schlechter Witz. Würde ihr Armin auch nur einen Moment daran denken, eine solche Erbschaft anzunehmen, dann wäre ja genau der, für den der Onkel ihn offenbar halte, zu allem bereit, selbst auch noch dazu, eine derartige Verfügung überhaupt in Betracht zu ziehen. Armin erpflichtete ihr bei, im Großen und Ganzen. Doch würde er die Erbschaft nicht annehmen, so seine Überlegung, dann wäre er womöglich ebenfalls genau der, für den der Onkel ihn die ganze Zeit gehalten hatte, ein Drückeberger, ein Feigling, in finanziellen Fragen völlig unbewandert, wenn nicht sogar grob fahrlässig. Es wäre also letztendlich einerlei, was immer er auch mache oder nicht mache. Er könne die Erbschaft also auch genauso gut annehmen, wobei er keinen Moment an diese Möglichkeit dachte.